Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bulle und Schreiberling. Diesmal mit Olaf Müller, Asche im Fenn, ein Kriminalroman im Gmeiner Verlag erschienen. Und hier haben die Ermittler dann einen Klingelton auf dem Handy, House of Cards. Also gerade für den Politiker, der ja mittlerweile ist das möglicherweise. Bei mir ist es tatsächlich auch ein Klingelton aus einer Fernsehserie, Better Call Saul.
Ja.
Dieser wahnsinnige Anwalt und also das, tatsächlich, das hat mich sehr fasziniert und deswegen habe ich diesen Klingelton. Ja. Wie klingelt dein Handy?
Breaking Bad. Nein. Also, nein, tatsächlich. Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Ich habe so einen Systemton drauf.
Ach so, so ganz schnöden, nein, einfachen, nicht, gar nichts irgendwie nicht, selbst. Spiel mir das Lied keine Karnevalsmusik, nein, keine nee. Irgendwie aus dem Ruhrgebiet, vielleicht Schützenfestmusik oder
nee,
sowas.
Nee,
oder,
nee, nee. Und ehrlich gesagt, die meiste Zeit habe ich ihn sogar aus und habe nur dieses Vibrationsding an. Also total langweilig, fürchte ich. Aber ich denke jetzt mal drüber nach. Breaking Bad finde ich eigentlich gar nicht so blöd.
Schönes Wetter heute, ne?
Ja. Ja, ja, stimmt.
Ja. Ich dachte einfach mal schnell das Thema wechseln, weil das ist hier auch Thema bei Olaf Müller in einem Kriminalroman, in einem Verhör, tatsächlich einfach ganz schnell irgendwie die Themen wechseln, um jemanden durcheinander zu bringen. Konntest du auch gut, als du Verhöre gemacht hast? Ist das wirklich eine Strategie, mit der man versucht, Leute aufs Glatteis zu führen?
Das wäre jetzt eher meine Antwort gewesen, die ist mir noch nicht untergekommen. Also bisher nicht. Mag sein, aber
ihr habt euch immer artig dran abgearbeitet, was ihr wirklich fragen wolltet, sondern
es gibt natürlich Strategien, die man für Vernehmungen kennt und lernt und lehrt, aber vielleicht habe ich diese jetzt gerade verpasst. Ja, also es gibt zum Beispiel Strategien, die man lernt, um Zeuginnen und Zeugen dabei zu unterstützen, ihr Erinnerungsvermögen möglichst zu aktivieren, weil man ja sehr viel wissen will. Da gibt es so trichterförmige Befragungen. Man fragt erst ganz offen und breit und ganz, 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 ganz am Schluss mit geschlossenen, also Ja-Nein-Fragen. Bei Beschuldigten würde man noch anders vorgehen. Man würde insbesondere gucken, welche Beweismittel sind irgendwie schon da, womit man die im Zweifel konfrontieren könnte. Dieses Wechselspiel, weiß ich nicht, in welchen Ländern der Erde das irgendwie so unterrichtet wird oder ob das manche Bundesländer...
Naja, Fenn, Aachen, Rheinland, das wäre schon...
Ich will das jetzt nicht ausschließen, vielleicht bin ich nicht mehr fachlich auf Stand der Dinge, aber es klingt interessant, würde ich mal sagen.
Na gut, bei journalistischen Interviews, die nicht komplett ausgestrahlt werden, die nicht live sind, in der Tat, also so eine klassische Strategie ist, erst einmal das zu fragen, was erwartet wird, wo man unter Umständen schon seine Worthülsen vorbereitet hat. Ich meine, da spielen wir auch unterschiedliche Rollen mittlerweile. Und dann irgendwo so ganz am Ende, also ich habe das zum Teil dann auch mit Kamerateams so gemacht, dass die wussten, wenn ich das Gespräch beende, dass die Kamera erstmal weiterläuft. Und dass ich dann sage, ja, Herr Fiedler, vielen Dank für das Gespräch. Sagen Sie mal, eine Frage noch, das muss doch unglaublich nerven, so einen Fall zu bearbeiten. Und da kommen immer die besten O-Töne.
Ja, Columbo-mäßig.
Genau, ich kam gerade nicht auf die Figur, aber Columbo. So Columbo-mäßig.
Kleiner
so
Zigarrenstummel, rausgehen mit dem Trenchcoat und kurz bevor er die Wohnung verlässt.
Musstest du den Trenchcoat in der Kleiderkammer der Kriminalpolizei zurückgeben?
Er war nicht dienstlich geliefert, nein. Okay. Ich hatte eher so eine Schimanski-Jacke.
Jetzt gibt es hier auch ein schönes Motiv. Ein Sanitäter, das sind natürlich dann hier oft Mordfälle, und ein Sanitäter sagt, das war ein Profi. Ich weiß das, weil ich habe alle Tatortfolgen gesehen. Auf solche Leute trifft man wahrscheinlich auch immer wieder. Hilfspersonal. Definitiv. Zum Beispiel, die einem alles erklären wollen in seinem Beruf, weil sie haben halt schon mal irgendwas gesehen, bei uns auch. Mhm. Ne? Man hat ja auch schon Nachrichten gesehen und so. Und dann kriegt man auch manchmal auf der Straße von den Leuten erklärt, dass man das doch gefälligst anders machen soll, dass man vielleicht auch anders fragen soll oder so. Die wissen gar nicht genau, was man vorhat. Mhm. Aber ja, manche fühlen sich ganz besonders schlau. Solche Schlaumeier sind dir wahrscheinlich auch schon untergekommen im Berufsleben.
Ja, aber das sind die harmlosen Fälle. Mit denen würde ich sagen, kann man immer ganz gut umgehen. Die etwas anstrengenderen waren die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die ihr Lebtag Mietrecht oder Arbeitsrecht gemacht hatten, dann aber einen kannten, der jetzt zufällig Beschuldigter ist und bei dem die Wohnung durchsucht wurde, der hat dann den Kumpel angerufen, der aber von Strafrecht schon seit Jahrzehnten nichts mehr gehört hatte. Wenn der den einschreitenden und durchsuchenden Polizistinnen und Polizisten erklärt, wie sie jetzt die Durchsuchung zu machen machen. Das ist verdammt anstrengend. Das ist verdammt anstrengend. Und übrigens nicht immer im Sinne der Mandanten. Das kann man eindeutig so sagen. Das geht nicht immer so ganz gut aus. Das ist wirklich, wirklich, wirklich anstrengend.
Naja, manchmal geht es ja auch da einfach nur darum, so ein bisschen Unruhe reinzubringen, ja, zu verunsichern. Also ich kenne das aus unserem Bereich. Gerade sogenannte Presserechtsanwälte, die immer wieder mit Kanonen auf Spatzen schießen. Also die auch bei einer legitimen Berichterstattung einfach so unglaublich lange Schriftsätze machen und sehr untechnisch beschreiben und dann natürlich mit wüstesten Drohungen der möglichen juristischen Folgen einen auffordern, das alles sofort richtig zu stellen. Und unter dem Strich kriegen sie dann irgendwann ein Schreiben wiederum von einer Anwältin, einem Anwalt eben der eigenen Seite, also für die der Gegenseite. Mhm. Und oft ist dann auch einfach Ruhe, weil das wirklich einfach nur mal ins Blaue geschossen, mal gucken, vielleicht kriegen wir ja jemanden eingeschüchtert. Das kann dann gefährlich werden, wenn man das sogar vor Gericht zieht. Wenn man ganz genau weiß, dass man gar keine Chance hat, aber natürlich Ressourcen bindet, Kräfte bindet, Geld bindet. Denn für freie Journalistinnen und Journalisten ist das natürlich ein Riesenaufwand. In der Zeit kann man kein Geld verdienen und das kostet unter Umständen noch viel. Insofern, das ist schon auch eine Entwicklung, die echt anstrengender ist als das, was wir hier kennengelernt haben. Ulle und Schreiberling, heute mit Olaf Müller und Asche im Fenn im Gmeiner Verlag erschienen. Und wir schauen uns ja so ein paar Aspekte an, wie realistisch sind die. Naja, und ein Polizeipräsident oder eine Polizeipräsidentin, die können sehr fachlich versiert sein, können sehr gut mit ihren Teams zusammenarbeiten oder auch nicht. Und das ist in Krimis natürlich immer besonders schön, wenn sie das nicht tun, weil dann kann man schön drüber herziehen und schöne Konflikte entstehen lassen, die sich dann gut lesen. Und hier ist es so, dass dann gesagt wird, naja, und ganz ehrlich, so manchmal in meiner Lebenserfahrung hat man den Eindruck, dass das durchaus vorkommen kann, dass zum Beispiel ein Polizeipräsident mehr mit der Politik und mit den örtlichen Spitzen der Gesellschaft kommuniziert, als mit seinen eigenen Polizeileiterinnen und Leitern. Mhm. Und dadurch eigentlich A, kaum auf dem Laufenden ist und B, auch relativ wenig Ahnung hat, was in seinem Haus dann konkret auch läuft. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das nicht ganz an den Haaren des Autors herbeigezogen ist.
Nee, das unterscheidet gute von schlechten Behördenleitern, würde ich sagen. Das wird sich in der Zukunft, glaube ich, so ein bisschen rauswachsen, weil es eine rechtliche Entscheidung von Verwaltungsgerichten gegeben hat, dass nicht ohne weiteres mehr die Polizeipräsidenten politische Beamte sein dürfen. Und zwar hat das in deiner Heimatstadt Köln stattgefunden. Es gab da mal so ein Silvesterereignis und da hat der damalige Innenminister den damaligen Polizeipräsidenten in einstweiligen Ruhestand versetzt. Der hat dagegen geklagt. Das ist viele, viele Jahre her und das hat lange und viele Instanzen gedauert. Und jetzt war die Entscheidung, dass man da gesagt hat, nee, das ist eigentlich kein politischer Beamter, weil der hat eigentlich gar nicht so richtig nur den Minister zu beraten. Dazwischen ist noch immer eine Etage und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Das hat dazu geführt, dass man nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern zum Beispiel auch in Niedersachsen und anderen Ländern jetzt die anders einsortiert und wird dazu führen, dass dann künftig das eine Aufstiegs-, eine Karrierestation ist und nicht von der Seite sozusagen nur noch Polizeipräsidentinnen und Polizeipräsidenten eingesetzt werden können. Das heißt, es wird sich so ein bisschen so die berufliche Vita dieser Behördenleitungen in Zukunft in Deutschland ändern. Ob das in allen Fällen dann dazu führt, dass das die besseren Führungskräfte sind, will ich, so weit würde ich jetzt wiederum nicht gehen. Aber auch ich kenne und kannte gute wie schlechte.
Ja, das mit der Karriere, das ist manchmal so eine Sache, die kann man auch ganz schnell versauen, gerade in so einem hierarchischen und bürokratischen System wie der Polizei. Dann gibt es dann Personalakten, dann gibt es Planstellen, das heißt nur, wenn eine Stelle planmäßig da ist vom Haushalt her, dann kann man sie überhaupt besetzen. Das heißt, man kann so gut sein, wie man will unter Umständen, keine Planstelle da und man hat keine Chance aufzusteigen, mehr Geld zu verdienen, mehr Verantwortung zu bekommen, Karriere zu machen. Und das ist ein Thema, das auch immer wieder in Kriminalromanen auftaucht, auch hier. Und dann gibt es die Situation, dass man irgendwo ganz schnell was entscheiden muss und weiß, okay, man muss in Sekundenbruchteilen entscheiden und man macht es vielleicht auch falsch. Man ist sich bewusst, dass man es eventuell auch falsch machen könnte. Aber man hat nicht die Zeit, sich jetzt mal gemütlich hinzusetzen, mal den Sebastian Fiedler anzurufen, sich mal beraten zu lassen oder so, sondern man muss entscheiden. Kenne ich aus dem Journalismus auch, dass man ganz schnell Entscheidungen treffen muss und vielleicht auch mal daneben haut. Ja. Im Journalismus ist es nicht ganz so schnell, dass dann die Karriere vorbei ist, aber ich kann mir vorstellen, weil das auch immer wieder, wie gesagt, auch hier bei Olaf Müller auftaucht als Motiv, dass man sich zumindest diese Sorgen macht, dass das jetzt den fetten Eintrag in der Personalakte gibt und dass man eigentlich nie wieder darüber nachdenken muss, irgendwo nochmal aufzusteigen. Ist das realistisch?
Na, nun gut, also es
kommt darauf an, was, wie sehr man daneben gehauen
also,
hat, oder?
Also die wenigste Zeit zur Entscheidung haben die Streifenbeamtinnen und Streifenbeamten. Die müssen in teilweise Bruchteilen von Sekunden entscheiden, mit wem sie es zu tun haben, welche Maßnahmen sie ergreifen, ob sie zum Schlagstock oder noch schlimmer zur Schusswaffe greifen müssen, um Leben zu retten oder sich selber zu schützen und so weiter. Also die haben die geringsten Entscheidungszeiträume zur Verfügung.
Bei Kriminalpolizei seltener und dann noch bei dir im Bereich Wirtschaftskriminalität noch seltener.
Das kann man tatsächlich so sagen. Ja, du hast aber auch da natürlich mal Situationen, wenn du bei einer Durchsuchung vor Ort bist, wo du dann schnell entscheiden musst, wie du handelst. Aber ich wollte das nur so ein bisschen mal abstufen und sozusagen meinen Respekt vor den Leuten, die im Streifendienst unterwegs sind, an der Stelle mal unterbringen. Auch an anderen Stellen kann es zu Fehlern kommen. Aber wichtig ist eben, das ist jetzt ein inzwischen bekannter Satz, dass die Fehlerkultur entsprechend gut funktioniert in einer solchen Behörde. Bei mir ist es so gewesen, ich hatte einen sogenannten Bärenführer, so hieß das bei uns noch, also einen erfahrenen Kriminalbeamten, der, an dem ich mir versucht habe, vieles abzugucken und der aber mir sehr viel Verantwortung in sehr jungen Berufsjahren übertragen hat. Das fand ich sehr toll und sehr mutig von ihm. Es hat mir aber auch dabei geholfen, wirklich dann frühzeitiger, mutig, aber ich hoffe in aller Regel auch richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber es ist eine verantwortungsvolle Situation, in der man sich da bei der Polizei...
Das heißt, deine Personalakte war ganz in Ordnung. Das ist nicht so wie bei... Also, bei manchen ist es ja so, dass sie keinen Kontoauszug gedruckt bekommen, weil die rote Tinte leer ist. Ja. Bei dir war es jetzt nicht so, dass die Personalakte so voll roter Tinte ist, dass...
Nee, Gott sei Dank nicht. Okay. Das ist mir jedenfalls nicht bekannt. Man muss ja auch dazu sagen, die Polizei greift in Grundrechte ein. Das ist ja jetzt nicht irgendwas Lapidares und so. Aber ich habe sie mir ehrlich gesagt gar nicht mehr angeguckt. Das übrigens mich auf eine gute Idee. Ich könnte eigentlich mal vorstellig werden und mir meine alte Personalakte...
Demnächst gibt es eine Sonderfolge, wo wir Sebastians Personalakte verlesen. Ja, Nein, das war ein Scherz. Also für die Olaf Müller, Asche im Fenn, war unser Thema heute im Gmeiner Verlag erschienen. Ein Kriminalroman, der im Aachener Raum spielt. Und vielen Dank, Sebastian, an dich. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. In zwei Wochen sind wir wieder hier.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.